Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Jeremia 33, 3. Oder Apostelgeschichte 4, 31. Nachdem die Gemeinde gebetet hatte, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Was für gewaltige Gebetserhörungen. Auch wir gehen heute, wie es der Erwin richtig gesagt hat, einen Schritt weiter auf unserer Reise zum Thema Gebet. Und ich mag mich zwar nicht erinnern, dass bei uns der Erde gebetet hat, aber auch in unseren Reihen hat es einige Gebetserhörungen, die wir erfahren haben, die wir so miteinander austauscht haben, während wir mit dem Thema unterwegs sind. Es hat einige wertvolle Gebetserlebnisse, die wir schon können miteinander teilen können. Und ich finde das immer wieder einfach nur genial und ermutigend. Und gleichzeitig haben wahrscheinlich alle von uns schon erlebt, dass Gebet unerhört bleibt. Was machen wir mit unerhörten Gebet? Was machen sie mit uns? Ist etwas falsch mit mir, mit meinem Glaubensleben, wenn meine Gebete unerhört bleiben? Ich glaube, eben unerhörte oder anders erhörte Gebete gehören zu den Hauptgründen, dass auch manchmal eine Gebetsmüdigkeit unter den Christen herrscht. Sie sind wie so Dornen, wo ein natürliches, ein lebendiges Beten ersticken können. Und darum ist es unbedingt nötig, dass wir uns auch mit ihnen befassen. Und am besten nicht erst dann, wenn wir irgendwo in einer ganz schwierigen Situation drin stecken. Ich habe ein Bild mitgebracht. Was ist das? Hieroglyphen, eine schöne Landschaft, ein Computerstrichcode oder einfach irgendetwas. Die einen vermuten schon, was es ein bisschen heissen könnte. Ich kann ganz klar sagen, warum dass man das nicht sofort auf Anhieb sehen und verstehen. Weil die Striche nur ein Teil vom ganzen Bild sind. Darum können wir das Ganze nicht gerade auf Anhieb erkennen und vielleicht können wir es ein bisschen erröteln. Soll ich euch mal den zweiten Teil zeigen? Das ist der zweite Teil. Macht es irgendwie nicht viel einfacher oder besser. Und wenn wir nur den zweiten Teil sehen, ist es sogar, ich glaube, jetzt noch komplizierter zu erröteln, was es könnte heissen. Hängen wir es mal übereinander. Gebet. Schlichtweg der Titel von unserer Serie. Jetzt sehen wir es. Wenn beides zusammenkommt, beide Seiten, beide Elemente da sind, ohne irgendwie spekulieren zu müssen. Erst beide zusammen geben das ganze Bild. Und genauso haben wir zum Thema Gebet nur dann das ganze biblische Bild, wenn wir zwei Sachen nebeneinander anschauen und nebeneinander auch stehen lassen. Erstens, es gibt Gebete, die genauso erhört werden, wie wir sie beten. Wo wir vielleicht sogar noch übertroffen werden oder einfach im Sinne so ist, wie wir uns das wünschen. Und zweitens, die zweite Seite, es gibt Gebete, die nicht oder anders erhört werden. In der Bibel begegnet uns beiderlei Bericht. Und beides zusammen gibt erst das ganze Bild zu dem Thema. Und für mich ist das auch eine erste, ich sage jetzt mal, kleine gute Nachricht heute Morgen. Es sagt uns nämlich, dass nichts falsch ist mit deinem und meinem Glaubensleben oder mit deinem und meinem Gebetsleben, wenn es da Gebete gibt, die nicht erhört bleiben. Weil erst beide zusammen das ganze Bild ergeben. Bevor wir ein tief oder drin hineintauchen, müssen wir uns mit zwei Voraussetzungen kurz auseinandersetzen. Die erste Frage ist die Frage nach dem Zugangsrecht. Bin ich bei Gott am richtigen Ort mit meinem Gebet? Habe ich überhaupt die berechtigte Hoffnung, von ihm gehört zu werden? Nur wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, macht es überhaupt Sinn, von unerhörtem Gebet zu reden? Weil nur dann könnte es ja irgendwie wirklich unerhört sein. Das ist die Frage, die wir am 25. Februar mit dem Gleichnis von der bittenden Witwe angeschaut haben. Und ihr mögt euch erinnern, wir sind zum Schluss gekommen, ja, wir haben das Zugangsrecht. Bei Gott ist es erlaubt, dass du da bist. Er verhilft denen, die zu ihm rufen, die eng und nahe mit ihm unterwegs sind, zu ihrem Recht. Und zwar gern und schnell. Das Zugangsrecht ist geregelt. Daran kann es also nicht liegen, wenn Gebet nicht oder anders erhört werden. Und wenn du jetzt findest, spannend, das habe ich verpasst, du kannst die Predigt auch noch auf unserer Webseite nachhören, wie eigentlich mit allen vergangenen Predigten findest du unter dem Bereich Gottesdienst. Die zweite Voraussetzung tönt auf den ersten Blick fast ein bisschen plump. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Die Frage, beten wir überhaupt? Das Nicht-Bitten ist eine Hauptursache, dass nichts passiert. Im Jakobus 4,2 lesen wir, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte der beiden verlorenen Söhne, vom zweiten Sohn, der irgendwie so ein bisschen schmollt und findet, mir hast du noch nie einen Ziegenbock gegeben zum Feiern. Aber er hat auch noch nie darum gebittet, lesen wir dort. Es gibt überaus viele Verheißungen zum Thema Gebet. Aber alles fängt damit an, dass man betet. Und gleich merke ich manchmal, dass wir Probleme haben mit zu beten. Oder auch konkret zu beten. Vielleicht ja gerade auch aus dieser Angst heraus, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Und wir entweder enttäuscht oder beschämt könnten werden von einem Kollegen, der merkt, was funktioniert nicht. Beten wir überhaupt? Gott möchte, dass wir ihm konkret sagen, was wir brauchen. Auch wenn wir vielleicht nicht denken, ja, er weiß es doch eigentlich schon lange. Und zwar, weil Beten nicht einfach Information an Gott ist, sondern gelebte Beziehung. Ein Moment, wo wir Zeit mit ihm verbringen und seine Nähe suchen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn wir die beiden positiv abhökeln können, warum erhört Gott trotzdem nicht alle Gebete? Oder warum erhört er sie eben anders? Das ist auch die Frage, die beim Erwin so schön rausgekommen ist in diesem Gedicht. Und du hast uns genial eingeleitet in die Stimmung von diesen Themen, die wir heute reintauchen. Wir werden nämlich am heutigen Sonntag und am nächsten Sonntag so verschiedene biblische Bereiche anschauen und nachspüren, wo es so um nicht oder anders erhörte Gebete geht. Und heute tauchen wir genau in die drei Bereiche rein, wo der Erwin so schön schon angeschnitten hat und uns warm gemacht hat. Ein erster Grund für nicht oder anders erhörtes Gebet ist schlichtweg der Mensch. Menschen verzögern, verändern oder verhindern Gottes Antwort. Und ein Beispiel dazu finden wir bei Mose. 1500 Jahre vor Christus. Das Volk befindet sich in der Wüste von Ägypten versklavt und unterdrückt. Und wir lesen dazu im 2. Mose 2, viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Und Gott hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er kam ihnen zu Hilfe. Die Israeliten machen alles richtig. Sie schreien ihrer Not zu Gott, sie beten. Und Gott hat sie nicht vergessen, lesen wir da. Mehr noch, er hört ihr Gebet. Er kommt, um sie aus Ägypten zu befreien. Vers 25. Und zu dem Zweck erteilt er Mose den Auftrag. Geh zum Pharao, führ sie aus Ägypten raus. Wow. Was für eine Gebetserhöhung. Sie schreien und Gott hat schon eine Lösung parat. könnte man meinen. Aber während Gott so schon an der Umsetzung von dem Gebet ist, tauchen die ersten Verzögerungen auf. Der Mose fängt an zu verhandeln. Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich denn schon? Und Gott kommt dem Mose entgegen und verspricht ihm sichtbare Zeichen und Vollmacht. Ich stehe dir bei und gebe dir Zeichen, an denen alle erkennen, dass ich dich gesandt habe. Doch der Mose ist immer noch nicht überzeugt. Ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt nicht, wo du zu mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Sende doch lieber einen anderen. Haltet einen Moment inne an dieser Stelle und überlegt euch, was da eigentlich gerade passiert. Ein Mensch, in dem Fall der Mose, verzögert die Gebetserhörung. Gott möchte Mose mit ins Gebet, mit ins Boot hineinnehmen, um das erfüllen, was er seinem Volk versprochen hat, um sie befreien, um sie rausführen. Aber Menschen, in dem Fall eben der Mose, können sich dagegen entscheiden. Und das kostet Zeit. Das ist ein Risiko, das Gott mit jedem von uns eingeht. Er lädt uns unseren freien Willen. Und das kann zu Verzögerungen führen. Und trotzdem begeistern mich zwei Aspekte an diesem Beispiel besonders fest. Das erste, obwohl das Volk eben noch lange nichts davon merkt, auch da noch nicht etwas davon merkt, ist Gott nicht untätig. Er ist längst an der Umsetzung von dieser Erhörung dran. Es läuft einiges im Hintergrund. Er hat das Volk nicht vergessen. Und der zweite Punkt, es scheitert nicht mit dem Streich von Mose. Ja, Gott nimmt sich Zeit mit ihm, aber er sieht auch weiter und hat schon längst, während sie dann noch diskutieren, Unterstützung aufgeboten. Ich weiß doch, dass dein Bruder Aaron gut reden kann. Er ist bereits auf dem Weg zu dir. Bist du dir bewusst, dass Gott auch um deine Situation weiß? Dass es könnte sein, dass er auch bei dir irgendwo in einem Gebet längst an einer Erhörung dran ist, auch wenn es du im Augenblick noch nicht so gerade merkst und siehst. Oder nehmen wir mal die andere Seite. Hast dich schon gefragt, wo du ganz konkret, so als Werkzeug Gottes, könntest Teil von einer Gebetserhörung für einen anderen Mensch sein? Hast du Gott schon mal gefragt, wo er dich möchte brauchen und einsetzen, um das Gebet von einem anderen Mensch zu erhören? Bei Mose lernen wir genau den Punkt, dass Gott oft Menschen an seinen Antworten beteiligen möchte. Nicht, weil er nicht anders könnte oder keine anderen Möglichkeiten hat, sondern weil es von Anfang an durch die ganze Geschichte von Gott mit uns Menschen immer wieder sein Wunsch, immer wieder sein Entscheid war, den Mensch als Partner mit dabei zu haben. Sind wir uns das bewusst? Und ist es nicht eigentlich genau eine von diesen Ängsten von Mose gewesen, dass das Volk ihm nicht glauben würde, weil es nicht einen Mensch erwartet, sondern weil es irgendein übernatürliches Eingreifen von Gott erwarten würde? Sind wir uns bewusst, dass uns Gottes Antwort und Hilfe oft auch sehr menschlich entgegenkommen kann? Vielleicht durch Ärzte, durch Medikamente, durch ein gutes Buch, durch ein Wort von einem lieben Mitchrist, durch praktische Hilfe, Einkaufen, Putzen und was auch immer. Ein lieber Mitchrist, ein lieber Mitmensch. Wie bewerten wir so eine menschliche Antwort? Wenn ich zum Beispiel bete und nachher das richtige Medikament nehme und gesund wird, ist das eine Gebetserhörung für dich? Der menschliche Aspekt in Nöd oder anders erhörtem Gebet ist mir persönlich erst so richtig extrem eingefahren, als einmal so eine Seelsorgedozentin von mir im Studium ohne Vorwarnung mitten im Unterricht einen Witz erzählt hat. Ich habe euch jetzt vorgewarnt. Das war ein Pfarrer. Der Pfarrer ist in den Wald spazieren. Und dann, blub, geht er in ein Sumpfloch. Steckt er so bis zu der Hüfte in diesem Sumpfloch drin. Kann sich nicht mehr selber befreien. Nach einer halben Stunde kommt aber die Feuerwehr vorbei und fragt, ob sie ihm helfen können. Und der Pfarrer sagt, nein, nein, kein Problem, ich habe schon Hilfe von da oben angefordert. Geht ihr nur weiter. Und in der nächsten Stunde kommt der Führer noch zwei weitere Mal vorbei. Einmal steckt er bis da und einmal schon bis zum Hals. Und jedes Mal sagt er, nein, nein, es muss jetzt gerade etwas passieren, ich habe Hilfe da oben angefordert. Im Himmel angekommen, fragt er Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Was ist eigentlich los? Warum hast du mich vergessen dort im Sumpf? Und Gott antwortet, ich habe dir dreimal die Feuerwehr vorbeigeschickt. Menschen, auch wir selber, wie in diesem Beispiel, können Gottes Antwort verzögern, verändern oder sogar verhindern. Und der Witz zeigt uns so schön, wie wir manchmal uns wirklich selber im Weg stehen können. Ein weiterer Grund für nicht oder anders erhörtes Gebet, wo man in der Bibel findet, Gott wählt einen anderen Weg zum Ziel. Vielleicht eben sogar zum gleichen Ziel, wie wir uns irgendwo im Kopf vorgestellt haben oder das, was wir uns wünschen, aber eben einen anderen Weg dorthin. Dazu werfen wir einen Blick auf den Daniel und darum dort auch die babylonische Steintafel so ein bisschen als Hinweis auf den Daniel. Wir haben den grossen roten Faden schön dem Erwin gehört. Der Daniel und seine Freunde sind wirklich als Better bekannt. Sie kommen als Verschleppte an den Hof, bleiben Gott treu und erleben, wie sie schnell aufsteigen. Auch vor ein paar Wochen hat der René uns das ein bisschen mit ihnen genommen. Wir können fast den Eindruck bekommen, bei so eifrigen Better, da verläuft doch einfach alles nach Wunsch. Aber eben, wir haben es gehört, das stimmt nicht. Der Daniel und seine Freunde landen im Feuerofen und der Daniel später in der Leuengrube. Obwohl sie betet. Gott wählt manchmal einen anderen Weg. Wo die drei Freunde kurz vor dem Feuerofen vom König seine allerletzte Chance bekommen, antwortet sie ihm, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus deinem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Was denkst du? Haben die drei zu dem Zeitpunkt gedacht, dass Gott sie erst aus dem Feuerofen rausrettet? Oder wäre ihnen vielleicht noch andere Rettungsvarianten und Möglichkeiten von Gott im Kopf eher ein bisschen näher und lieber und zuvorderst gewesen? Der Daniel, trotz der Androhung von den Leuen, hat er in seinem Zimmer mit offenem Fenster gebetet. Vielleicht, weil er sich an das Retten erinnert hat. Vielleicht, weil er einfach auf Gott vertraut hat. Aber meinst du, der Daniel hat zu dem Zeitpunkt, wo er dort oben in seinem Kämmerchen gebetet hat, gedacht, wow, Gott schickt dann sicher einen Engel, der dem Leuen das Maul zuhebt? Oder wäre ihm vielleicht das früheres oder anderes Eingreifen von Gott nicht irgendwie näher oder zuvorderst gewesen? Gott wählt einen anderen Weg. Und bis der andere Weg für den Daniel und seine Freunde ersichtlich wird, braucht es noch einiges an Zeit. Und wahrscheinlich auch einiges an Nerven. In dieser Zeit, kann ich mir vorstellen, haben sie ganz oft gedacht, dass Gott abwesend ist. Aber wir wissen, wenn wir den Text anschauen, das Gegenteil ist der Fall. Gott ist von Anfang an im Einsatz gewesen im Hintergrund. Und er wählt einen Weg, der eben grösser ist. Wo nicht nur der Daniel gerettet wird, sondern wo eben eine weitaus größere Auswirkung hat. Durch den Feuerofen und Leuengrubenumweg finden nämlich die beiden Regenten, den Nebukadnezar und den Darius, zum Glauben. In Daniel 6, 27 lesen wir von dem. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder. Da sehen wir das Resultat von dem Umweg, von dem anderen Weg Gottes. Und im Blick auf nicht oder anders erhörte Gebet lernt mich das nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Nicht sofort erhört, muss nicht heißen, nicht erhört. Nicht sofort erhört, muss nicht heißen, nicht erhört. Und ich bin mir bewusst, dass das äußerst einfach tönt, bei einem Beispiel, wo wir das gute Ende kennen. Und dass es bei Situationen, wo man mitten drin steckt, extrem herausfordernd ist. Und doch glaube ich, können so Beispiele helfen, unseren Blick, unser Denken, unser Vertrauen zu erweitern. Vom Daniel können wir an dieser Stelle nämlich schon auch etwas lernen, was wir machen können, dann, wenn wir mitten drin steckt. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Szene kurz vor dem Feuerofen. Und der Antwort von Daniel. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber, auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns von der goldenen Statue niederwerfen werden. In dem Text treffen wir auf das große Aber. Der Daniel weiß, dass Gott problemlos eingreifen könnte. Er weiß aber auch, dass er sicher ist, dass er es nicht tut. Warum auch immer. Und was der Daniel da macht, in dem Moment, er gibt die Situation ganz Gott ab. Er glaubt, er vertraut, dass er es richtig machen wird. Auf welche Art, mit welchen Konsequenzen, mit welchem Drumherum, überlässt er ganz Gott. Und ich möchte dich fragen, gibt es Situationen in deinem Gebetsleben, wo es heute dran ist, etwas einfach ganz Gott abzugeben? Ihm herzulegen, im Bewusstsein, er sieht es und er sorgt. Ein letzter Grund für heute, den wir miteinander anschauen möchten, für nicht oder anders erhörtes Gebet. Gott verfolgt andere, vielleicht müssen wir sogar sagen, andere bessere Ziele als wir Menschen. Das klingt jetzt auch ein bisschen brutal. Aber auch das finden wir in der Bibel. Und zwar an ganz prominenten Stellen. Angefangen bei Jesus, Matthäus 26. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich von diesem Leid. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In diesem Bibeltext erleben wir, wie Jesus betet. Im Garten Gethsemane. Zwischen Olivenbäumen knündelnd bittet er, dass er verschont wird von dem Leid, das er auf sich zukommen sieht, von der Gefangennahme, Folter und Kreuzigung und all dem. Und plötzlich kommt der Satz über seine Lippen. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Nicht nebenbei und spontan, sondern so richtig bewusst durchkämpft und entschieden tönt der Satz. Jesus ist bereit, dass Gott trotz seiner Gebet andere, größere, vielleicht sogar bessere Ziele verfolgen könnte. Oder mit anderen Worten, er akzeptiert in dem Moment, dass sein Gebet eventuell nicht erhört wird. Und wir wissen, dass das genau so gekommen ist. Der Weg ans Kreuz ist Jesus nicht erspart geblieben. Und noch heute profitiert die ganze Menschheit von dem größeren Ziel. Durch sein Sterben am Kreuz ist der Weg frei geworden, dass jedem Einzelnen seine Schuld vergeben wird. Und durch die Verstehung öffnet sich der Weg in den Himmel für uns. Und so hat Gott aus dem Schweren letztlich etwas unendlich Gutes entstehen lassen. Ein anderes Ziel. Oder der Paulus, 2. Korinther 12, 8. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, mich davor zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. Dreimal hat Paulus zu seinem normalen Gebetsleben ganz bewusst und intensiv und aktiv um Heilung gebeten. Vielleicht hat er auch die anderen Apostel oder sagen wir die Ältesten dazugehört, so also wirklich bewusst beten. Was für ein Leid, dass es genau ist, das ist eigentlich Spekulation und ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber was wir wissen, er betet zu Gott um Heilung, für etwas, was wirklich wichtig ist für ihn. Und Gott nimmt ihm das Leid trotzdem nicht weg. Was mir an dieser Stelle als erstes auffällt, der Paulus hört nicht nach dem ersten Gebet auf. Dreimal habe ich schon gebetet. So fängt es an. Er ist sich offensichtlich bewusst, dass gewisse Sachen Zeit brauchen und betet das zweite und das dritte Mal, bevor er dann von dem anderen Weg Gottes redet. Aber Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft an dir besonders. Hey, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht die Antwort ist, die Paulus eigentlich am liebsten gehört hätte. Aber Paulus akzeptiert, dass Gott das Gebet anders erhört, dass er ein anderes Ziel hat als heilig, nämlich, dass er in seiner Schwachheit Gottes Kraft und seine Gnade erleben soll. Und was mich noch mal ein Spürchen mehr beeindruckt, ist, dass Paulus den anderen Plan nicht einfach nur so ein bisschen murrend akzeptiert, sondern völlig in sein Lebenskonzept integriert. Okay, Gott, jetzt ist es halt so. Und darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Er baut das jetzt völlig ein. Weil ich verstanden habe, dass da drin deine Kraft sich an mir besonders zeigt. Der Paulus ist definitiv einen Weg gegangen mit dem Thema, bevor er so pointiert hat können formulieren, wie wir es jetzt lesen. Er hat sein Erleben sicher reflektiert und auch mit Gott besprochen. Sonst hätte er nämlich da nicht können im Vers 9 von einer Antwort Gottes reden. Das ist ein Moment gegangen, bis er zu dem Entschluss, bis zu dem gekommen ist, was er jetzt da geschrieben hat. Er ist einen Weg gegangen mit dem Thema. Und ich glaube, das ist auch für uns enorm wichtig, wenn man von nicht erhörtem Gebet redet und mit diesen Erfahrungen von nicht erhörtem Gebet, dass wir einen Weg gehen mitnehmen. Dass wir uns Zeit lassen, dass wir uns nicht stressen. Dass wir mit Gott und mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Am Anfang von meinem Studium hatte ich so ein Thema, wo ich so ein nicht erhört Thema so wirklich so richtig umgeknotzt habe. Jetzt nachträglich tönt es irgendwie so mega einfach oder locker. Aber ich habe so ein bisschen angefangen in der Kirche und auch sonst so ein bisschen Gruppenprozesse moderieren. Sitzungen moderieren, so mit Flipcharts. Und es hat eigentlich noch recht gut funktioniert. Wir sind zu guten Lösungen gekommen. Aber ich habe mich echt geschämt für meine miserable Rechtschreibung. Und ich habe Gott wirklich intensiv gebeten und gefunden, es kann doch nicht sein, dass du mich irgendwie in das berufst und es funktioniert so nicht. Ich habe das Deutschbuch für geholt und nochmal versucht zu repetieren. Ich habe gute Lernprogramme aus dem Internet abgeladen. Alles mit recht mäßigem Erfolg. Und ich habe Gott wirklich herausgefordert und gesagt, hey, wenn du willst, dass ich so Sachen mache, so Prozesse leite und auf dem Weg weitergehe, das kann es doch nicht sein. Mach, dass meine Rechtschreibung wenigstens brauchbar wird. Und wisst ihr was? Die Antwort war nein. Nein, weil du nicht perfekt sein musst, dass ich wirken kann. Und nein, weil ich möchte, dass du dir Ergänzung suchst. Und ich muss auch sagen, das hat mir überhaupt nicht gepasst in dem Moment. Es hat mich wirklich, wirklich gestresst. Und es hat Auswirkungen bis heute, zum Beispiel das Skript, das ihr könnt draussen mitnehmen. Ich brauche immer jemanden, der das für mich korrigiert. Aber ich habe irgendwann entdeckt, dass es mir gleichzeitig extrem gut tut. Der Weg, wo sich Gott an diesem Punkt ausgedacht hat. Wie hilft mir, mich nicht zu wichtig zu nehmen. Am Ende von so einem Gruppenprozess, wenn es völlig erfolgreich war, erinnere ich mich immer wieder daran, hey, es hat nicht an mir gelegen. Gott hat um mich durch können wirken und nicht ich habe es perfekt gestaltet. Und auch in meinem täglichen Arbeiten. Es erinnert mich immer wieder daran, bei jedem Ding, das ich schreibe, dass ich ganz von Gottes Wirken abhängig bin und dass er ist, der durch mich wirkt. Und vielleicht kannst du die nächste Woche dir auch mal Zeit nehmen, dir zu überlegen, welche Erfahrungen mit nicht oder anders erhörtem Gebet hast du schon gemacht? Was für einen Weg bist du damit gegangen? Was hat es letztlich gebraucht, dass du damit klargekommen bist? Was hast du vielleicht von Gott für eine Antwort bekommen? Aber auch, was für Schritte haben dir geholfen auf dem Weg? Wir haben heute den ganzen Blumenstrauß von möglichen Gründen angeschaut, warum Gebete nicht oder anders erhört werden. Und wir werden am nächsten Sonntag noch weiterfahren. Der René wird noch ganz andere Aspekte mit reinbringen. Was mich in der Vorbereitung selber am allermeisten noch fasziniert hat, ist die Entdeckung, dass man unerhörte Gebete nicht einfach in eine Schublade stecken können. Nicht alle sind gleich. Es gibt Unterschiede. Und heute haben wir drei davon gesehen. Bei Mose haben wir den menschlichen Faktor entdeckt. Die Tatsache, dass Gott Menschen bewusst mit einbezieht. Beim Daniel haben wir den anderen Weg entdeckt. durch den Führer von durch, statt rundherum. Und die Herausforderung, eine Situation Gott ganz abzugeben. Und bei Paulus und Jesus schließlich die Tatsache, dass Gott manchmal auch einen anderen Plan hat. Dein Wille soll geschehen. Im Bewusstsein, dass ihm als Schöpfer keine Grenzen gesetzt sind. Was möchtest du heute von Mose, von Daniel, von Paulus oder Jesus in Bezug auf nicht oder anders erhörte Gebet lernen? An welchem Punkt möchtest du dranbleiben? Amen.